Grüß Gott. Vielen Dank, Uli, für die Gelegenheit, hier einen Vortrag zu diesem Thema zu halten. Therapie der Lymphome und gibt es überhaupt einen Paradigmenwechsel oder sitzen wir da einem Fortschrittswahn auf? Nun, Sie werden sich vielleicht fragen, warum zeige ich dieses Bild jetzt? Die Diagnose einer Krebserkrankung, und bei den Lymphomen handelt es sich um eine Krebserkrankung, bedeutet für die Patienten ein einschneidendes Erlebnis, eine existenzielle Krise. Nichts mehr ist so, wie es vorher war. Und auch wenn es uns gelungen ist, das Genom, das menschliche Erbinformation zu entschlüsseln, wir durch die Zytogenetik und durch Fischanalysen viel Informationen über die Krankheit haben, wir immer zielgenauer auf verschiedene Oberflächenstrukturen, Signaltransduktionspathways eingreifen können, die Kenntnisse der Anatomie ja schon lange existent sind, steht uns gegenüber in der Ordination, an der Klinik, ein Mensch, hier die Frau des Malers, zum Zeitpunkt der Diagnose eines Ovarialkarzinoms gezeichnet, und das soziale Umfeld des Patienten. Und wenn Sie sich die Leute anschauen, dann ist es nicht nur so, dass wir mit ihnen etwas tun, sondern die können auch sehr viel mit uns tun. Und im Zentrum all unseres Wissens steht letztlich die Arzt-Patient-Ärztinnen-Patientinnen-Beziehung. Und das ist sicherlich auch etwas, wo wir an den Kliniken, an den Schwerpunktspitälern dazulernen müssen. Denn je weniger oder je schlechter wir unsere Patienten informieren würden, desto mehr Arbeit haben sie in der Praxis. Das heißt, das Ziel ist auch hier, unsere Zusammenarbeit, das Entlassungsmanagement, die Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Bereich zu verbessern. Nun, wenn wir über Lymphome reden, so ist es heute nicht mehr möglich, das alles in einer halben Stunde abzuhandeln. Wir gehen von fast 40 verschiedenen Untergruppen von Lymphomen heute aus. Meine Aufgabe besteht darin, Ihnen anhand eines Beispiels, nämlich den hochmaligen Lymphomen, Diffuse Large B-Cell Lymphomas, etwas über die Prinzipien der modernen Lymphomtherapie zu zeigen und dann noch anhand der chronisch-lymphatischen Leukämie Ihnen die verschiedenen diagnostischen Möglichkeiten darzustellen. Nun, was machen wir heute? Was sehen wir heute als den Standard der Therapie und der Diagnostik der Lymphome an? Nun, bei der Diagnostik ist die Bildgebung essentiell. Und zwar nicht nur die konventionelle mit Ultraschall- und Computertomographie. Es wird für uns immer wichtiger, funktionelle Informationen. Sind das noch vitale Tumorzellen? Ist die Milz nur grenzwertig groß oder ist es bereits eine Manifestation, zum Beispiel im Rahmen des Morbus Hodgkin? Durch diese funktionelle Diagnostik, die heute mit Positronenemissionstomographien und zum Teil auch schon mit einer modernen Variante der Magnetresonanztomographie, der sogenannten Diffusions-MR, durchgeführt werden kann, hilft uns dabei. Das Labor ist entscheidend, die Histologie natürlich und die Molekularbiologie. Wir reden heute bereits von einer molekularen Pathologie der B-Zell-Erkrankungen. Bei der Prognose sind von Relevanz natürlich die klinischen Faktoren, auch hier wieder die Molekularbiologie und die Bildgebung. Im Rahmen von Studien gehen die Ergebnisse der Positronenemissionstomographie bereits ein in Entscheidungsalgorithmen. Die Therapie selber ist von Entscheidung. Wir haben eine Chemotherapie, wir haben die Strahlentherapie und wir haben, so wie es Professor Jäger bereits angekündigt hat, nun etabliert eine Immuntherapie. Dazu kommt noch die Stammzelltransplantation und das ist mir ein wesentliches Anliegen und ich möchte Ihnen zeigen, warum das wichtig ist. Die Notwendigkeit von klinischen Studien. Ein Teil dieser Menschen können wir sehr gut behandeln mit ausgezeichneten Heilungschancen. Andere aber nicht. Und das ist zu wenig bekannt gemacht worden und es entsteht sozusagen eine gewisse Leichtigkeit, ein hochmaligendes Lymphom, wir geben einen Job und damit ist die Sache erledigt. Dem ist nicht so. Bitte weisen Sie uns diese Patienten zu. Es gibt Hochrisikogruppen, die dann eigentlich im Rahmen von klinischen Studien und nicht mehr mit den Standardtherapien behandelt werden sollen. Nun kurz also zur Diagnostik. Wir haben hier die Bildgebung, Labor, Histologie und Molekularbiologie. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, warum diese aufwendige Diagnostik. Es ist wichtig, weil enorm viel davon von den Patienten abhängt, unsere Entscheidungsabläufe. Wir wollen eine klare und genaue Informationen über das Ausmaß der Erkrankung haben. Und wie gesagt, nicht nur durch Ultraschall-Computertomographie, sondern Diffusions-MR. Hier können wir wahrscheinlich auch die Strahlenbelastung auch in der Nachsorge für die Patienten reduzieren. Es ist leistungsfähiger, wir sind schneller durch die Röhre durch mit den Patienten. Wir haben die Positronen-Emissionstomographie und jetzt als neuestes Tool die Kombination von Computertomographie und Positronen-Emissionstomographie, wo wir genau sagen können, ist dieser Lymphknoten hat er eine Krankheitsaktivität, ist er biologisch aktiv, nimmt er Glucose radioaktiv markiert auf oder nicht. Das ist essentiell bei der Diagnostik und für das Stadium und für den Krankheitsverlauf. Was sind die klinisch-pathologischen Faktoren, die entscheidend sind für unsere Stratifizierung? Das ist der sogenannte IPI, der internationale Prognoseindex bei den Diffus-Large-B-Cell-Lymphomen. Das PET-Staging, das wird schon als Zwischenstaging versuchen, routinemäßig durchzuführen. Im Rahmen von Studien wird es bereits durchgeführt. Der FLIPI, das ist der Follicular-Lymphoma, internationale Prognoseindex bei den follikulären Lymphomen, Reihe Binet bei CLL. Wir haben serologische Faktoren, und wiederum die molekularen Faktoren. Das ist das Immunglobulin-Rearrangement, das Genexpressionsprofiling bei den hochmaligen Lymphomen und bei der CLL. Wenn Sie kurz auf Ihren Fingernagel schauen, ja, dann können Sie davon ausgehen, dass auf einem Glasobjektträger, der so groß wie Ihr Fingernagel ist, das gesamte Genom, das heißt die gesamte Erbinformation des Menschen, Platz hat. Und innerhalb von 2 Stunden wir bereits Daten haben über die Genexpression unseres gesamten Genoms. Das sind Faktoren, die immer mehr zunächst natürlich im Rahmen von Studien Eingang finden in die Forschung, aber dann diese Ergebnisse auch in der Klinik bereits verwendet werden können. Die FISH, die Fluoreszenz in Situ-Hybridisierung, der Mutationsstatus, dazu komme ich dann nochmal später bei der CLL. Wichtig ist bei den hochmaligen Lymphomen der sogenannte internationale Prognoseindex. Wenn Sie bei einem Patienten eine Patientin haben mit einem Alter über 60, bei der die LDH erhöht ist, die einen schlechten Performance-Status haben, ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium haben und mehr als eine extranodale Manifestation haben, haben Sie einen Hochrisikopatienten. Nach 5 Jahren sind 80% dieser Menschen nicht mehr am Leben. Wir können hier nicht von einer etablierten Therapie sprechen, sondern diese Menschen müssen in klinische Studien eingehen und besser betreut werden können. Wir können anhand der, wie viele dieser Faktoren zutreffen, unterscheiden zwischen einem niedrigen Risiko, einem Low-Intermediate-Risiko, wenn 2 Faktoren zutreffen, einem hohen Risiko bei 3 und einem sehr hohen bei 4 bis 5. Wie zeigt sich das? Das sind Daten, die mir Professor Jäger netterweise zur Verfügung gestellt hat. Das ist eine Überlebenskurve. Jeder dieser Striche bedeutet in dem Fall ein Ereignis, ein Todesfall von Patienten. Überlebenszeit bei Patienten mit einem niedrigen Risiko, hier reden wir von 70 und in einigen Fällen sogar 90% der Patienten sind im Wesentlichen geheilt. Bei 2 Risikofaktoren sinkt das schon deutlich ab, unter 60%. Dramatisch wird es aber bei 3 und bei 4 bis 5 Faktoren. Hier gehen wir davon aus, dass, wie gesagt, nach 5 Jahren nur noch 20% am Leben sind, das heißt 80% gestorben sind. Selbst bei modernsten Therapiestudien sind noch immer 60% der Menschen verstorben mit diesem hohen Risiko. Aber das ist noch nicht alles. Deswegen habe ich so eingehend über diese neuen Diagnoseverfahren gesprochen. Wir können zum Beispiel bei Patienten mit einem geringen Risiko, also von Patienten, von denen wir ausgehen, super, denen können wir toll helfen mit der Job, das lassen wir rein und dann machen wir ein Restaging und die kann man eigentlich gut heilen. Wenn wir hier ein frühes Restaging mit einer PET machen, einer Positronenemissionstomographie, dann zeigt sich ein dramatischer Unterschied. Jene Patienten, die bereits früh PET-negativ sind, sind praktisch geheilt. Aber jene, die eine PET-Positivität aufweisen, auch wenn sie ein geringes Risikoinitial haben, haben ein hohes Rezidivrisiko. Und das ist trügerisch, weil diese Patienten erreichen fast alle eine komplette Remission, nur rezidivieren sie dann in kurzer Zeit danach. Nun, durch die Entschlüsselung der menschlichen Erbinformationen, ich durfte in Seattle, wo ich 6 Jahre gearbeitet habe, daran teilnehmen. Wir haben in meiner Arbeitsgruppe 14.000 Gensequenzen patentiert, kodiert und mit Microarrays ausgewertet. Gelingt es, Genexpressionsmuster festzustellen und eine neue molekulare Klassifikation von Lymphomen darzustellen. Und zwar je nach dem Genexpressionsmuster dieser Patienten, hier wurden Lymphome analysiert, ja, zeigt sich ein sogenannter Germinal Center B-Cell-like Genexpressionstyp, ein aktivierter B-Zell-artiger Expressionstyp und ein dazwischenliegender Typ 3-Typ. Und dieses Genexpressionsmuster ist ebenfalls ein unabhängiger Faktor für das Überleben. Hier diese Germinal Center B-Cell-like gehen deutlich besser, haben ein besseres Überleben als zum Beispiel jene Patienten mit einem aktivierten B-Zell-Expressionsmuster. Auch diese Faktoren gehen bereits ein in Studien. Was ist die Bedeutung der Therapie? Wir haben jetzt viel über Antikörper gesprochen. Was können sie tatsächlich? Sie können sehr viel bei der Therapie von Lymphomen, sowohl bei den hochmalignen Lymphomen als auch bei den indolenten Lymphomen. Und wahrscheinlich, das wird allerdings erst noch zu beweisen sein, auch bei der chronisch-lymphatischen Leukämie. Sie sehen hier, dass die alte Überlegenskurve von allen sozusagen Diffus-Large-B-Cell-Lymphoma unabhängig von ihrem IP gemeinsam vor der Einführung der kombinierten Immunochemotherapie und hier das Überleben, das hochsignifikant verbessert ist nach Einführung der Immunochemotherapie. Das heißt, die Einführung des Antikörpers, der gegen CD20 gerichtet ist, verbessert deutlich nicht nur das krankheitsfreie Überleben, die komplette Remissionsrate, sondern auch das Overall Survival. Das ist noch nicht alles. Wir können durch Bestimmung eines Polymorphismus in diesem IG-Rezeptor zum Beispiel feststellen, welche Patienten besonders gut ansprechen werden auf diese Therapie oder welche schlechter ansprechen werden. Was bedeutet das jetzt? Welche Möglichkeiten haben wir für die Therapie der Optionen? Wir haben nun, wie ich schon eingangs gezeigt habe, Oberflächenmarker, die bereits routinemäßig angewendet werden, wie CD20, die im Rahmen von klinischen Studien getestet werden, wie CD23, die bei der CLL-Eingang finden und bei T-Zell-Lymphomen wie die CD52-Antikörper. Wir können Signaltransduktionspathways tagen, das wird in klinischen Studien bereits durchgeführt und zeigt sich als sehr wirksam bei den Patienten, die in diese Studien eingeschlossen waren. Das sind PKC-Beta und PI3-Kinase-Pathway-Inhibitoren. Andere Faktoren, die das Mikroenvironment beeinflussen. Hier gibt es nur geringe Daten, aber es gibt Hinweise, dass auch Substanzen wie Lenalidomid sehr wirksam sind. Bei der CLL wissen wir, dass es sogar starke Nebenwirkungen gemacht hat. Und jetzt hat die Studie wurde verändert. Mit einer geringeren Dosierung wird das jetzt getestet. Hier nochmals das Beispiel, zum Beispiel CD23 in klinischen Studien. Zumindest von unserer Erfahrung bisher zeigt sich, dass es sehr wirksam bei der chronisch-lymphatischen Leukämie auch der CD52-Antikörper MAPKAMPAT und bei den Lymphomen CD20-Antikörper. MAPTERA ist bereits ein sehr altes Produkt, Rituximab. Es gibt bereits neue CD20-Antikörper, die eine höhere Bindung zu dem CD20 Marker an der Oberfläche der Tumorzellen aufweisen und unterschiedliche, die Antikörper bereits unterschiedlich konstruiert wurden. Wenn wir uns also jetzt diese B-Zellen anschauen, kommt es durch die Interaktion zwischen Antikörper und dem Rezeptor an der Oberfläche zu einer Komplementfixierung, zu einer Komplementaktivierung, einer antikörperabhängigen zellulären Zytotoxizität und wahrscheinlich auch zu einer aktiven Signaltransduktion. Das heißt, wir haben verschiedene Mechanismen, die bei dieser Antikörper-Tumorzellenwechselwirkung eine Rolle spielen und zur Zerstörung der Tumorzelle führen und zu dieser verbesserten Überlebenszeit beitragen. Wir haben also hier die Komplementaktivierung. Ich zeige das so genau, weil es zum Beispiel einen neuen CD20-Antikörper gibt, der vor allem eine verstärkte Komplementaktivierung auslöst. Wir haben eine zellmedierte Zytotoxizität. Es gibt einen anderen, weiteren CD20-Antikörper, der wahrscheinlich diese zellmedierte Zytotoxizität besonders verstärkt. Also es gelingt schon durch diese Antikörper-Rezeptor-Interaktion, verschiedene Mechanismen in Gang zu setzen und das jetzt schon auch zu steuern und dann die direkte Apoptose der Tumorzellen. Eine andere Möglichkeit ist, den Antikörper als Delivery Device, als Smart Bomb zu verwenden. Ein Problem der Strahlentherapie, und Professor Dickmann weiß da viel mehr Bescheid, ist ja auch, dass wir ein gesundes Gewebe im Strahlenfeld haben. Das gelingt aber durch die Fortschritte in der Strahlentherapie, diese Nebenwirkungen immer mehr zu reduzieren. Und es ist toll, und da werde ich aber garantiert nicht vorgreifen, welche Möglichkeiten es hier schon gibt. Hier haben wir, aber gemeinsam als Onkologen, Hämatologen und Nuklearmedizin, aber eine Möglichkeit, die Strahlentherapie, die Radioaktivität direkt an die Tumorzellen anzubringen, indem man an diesen CD20-Antikörper mit einem Chelator einen Beta-Strahler zum Beispiel anbringt. Dieser Beta-Strahler lagert sich dann hochspezifisch an die Tumorzellen an. Die gesunden B-Zellen werden vorher abgedeckt durch normales, nicht radioaktiv markiertes CD20. Und es geschieht ein sogenannter Crossfire-Effekt. Das heißt, Sie haben hier einen Strahler, hier einen Strahler, hier einen Strahler. Und in der Tumorzellen selber wird eine äußerst hohe Strahlentherapie, eine Strahlendosis erreicht. Das hat zur Zulassung dieser Medikation geführt. Was wäre jetzt die Standardtherapie? Ich möchte das kurz zeigen, was die Evidenz dafür ist. Wir geben also die Standardchemotherapie, zusammen mit dem Antikörper in der Regel 8-mal, im Abstand von in der Regel 3 Wochen. Und Sie sehen hier von der Gehler-Studie, das ist nur eine von mehreren Studien, die alle vergleichbare Resultate gezeigt haben. Das Wichtige bei Studien ist, dass nicht eine Studie, sondern mehrere Studien und dass es über die Zeit konstant bleibt. Und wir sehen hier, dass der Event-Free in dem Fall, in anderen Studien wurde auch der Überlebensvorteil gesamt gezeigt. Dieser Überlebensvorteil hier, die Mabdera behandelt, also R-Job-Arm versus nur der Job-Arm oder Job-Like-Arm. Und das bleibt über die Zeit, über die Nachbeobachtung gleich. Das heißt, wir haben einen Überlebensvorteil in der Regel durch die Einführung dieses Antikörpers von 20%. Das ist enorm. Trotzdem möchte ich dieses Bild immer zeigen. Sie haben bei den Niedrigrisikern, können wir durch PET sehr gut unterscheiden, welche Patienten können wir heilen. Aber bei jenen, die einen internationalen Prognoseindex, einen IPI von 3, 4 oder 5 haben, ist diese Therapie meiner Ansicht nach nicht als Goldstandard zu bezeichnen. Denn ich würde eine Therapie, bei der zwischen 60% und 80% der Patienten nach 5 Jahren tot sind, nicht als Goldstandard-Therapie bezeichnen. Hier müssen wir besser werden. Und wie tun wir das? Für niedrige Risiko ist R-Job 21 die Standardtherapie. Für Hochrisikopatienten müssen neue Therapiekonzepte in Studien getestet werden. Wir haben Erhaltungstherapiekonzepte, Avastin, eine Rituximab, eine Mabdera-Erhaltungstherapie, Enzostorin, Cevalin, verschiedene andere Antikörper, auch Vakzine. Mit Recht wird die Frage gestellt, wie finanzieren wir das? Die Therapien werden teurer, allerdings auch effektiver und das muss klar kommuniziert werden. Wir werden älter, wir leben länger, mit zunehmendem Alter werden mehr Krebserkrankungen auftreten. Diese Krebserkrankungen können wir zum einen Teil besser heilen, wir haben verbesserte Heilungsraten, zum anderen können wir sie länger stabil halten. Das bedeutet, dass wir pro Arzt, Ärztin mehr Patientenbesuche haben, diese immer aufwendiger sind. Überlegen Sie, wie wollen Sie jemanden, der in den 50er Jahren in Niederösterreich in die Volksschule gegangen ist und Mittelschule gegangen ist, ja, der vielleicht über die Leber und die Niere gelernt hat, erklären, was ein Proteasomeninhibitor ist oder wie Komplementaktivierung funktioniert. Das ist tatsächlich ein Problem, wenn wir verpflichtet sind, Patienten aufzuklären, wie wir das tun können, dass dieser Mensch im Großen und Ganzen noch versteht, was geschieht. Für die CLL, das möchte ich eigentlich nur überfliegen, weil im Wesentlichen die gleichen Algorithmen auch applizieren. Ja? Wenn Sie CLL-Patienten haben, und das ist eigentlich die einzige Botschaft, die ich heute überleben möchte, stellen Sie sich vor, Sie haben 2 Männer, die beide sind 65 Jahre alt. Beide haben eine geringe Erhöhung der weißen Blutkörperchen mit einer absoluten Vermehrung der Lymphozyten. Beide haben eine normal große Milz und keine vergrößerten Lymphknoten. Sie sind also in dem frühesten Stadium. 3 Jahre später ist einer der beiden tot und 20 Jahre später lebt der andere noch immer. Und das ist bedingt durch molekulargenetische Faktoren, der sogenannte Mutationsstatus, andere Gene, wie hier als Beispiel LPL, eine Lipoproteinlipase, die eine Hochrisikogruppe hier, das ist der Überleben, Survival in Prozent, von einer Niedrigrisiko eindeutig unterscheiden erlauben. Auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Zytogenetik, die Fischanalysen erlaubt, Hochrisikopatienten von Niedrigrisikopatienten zu unterscheiden. Und zwar schon zu dem Zeitpunkt, wo sie bei Ihnen in der Ordination sind. Deswegen ist es notwendig, diese Patienten zumindest einmal in einem Zentrum vorzustellen, damit diese Abklärung gemacht werden kann. Wir haben auch therapeutische Konsequenzen. Es hat keinen Sinn, großartige Diagnostik zu betreiben, die furchtbar viel Geld kostet, wenn wir keine Konsequenzen ableiten können. Wir können daraus Konsequenzen ableiten. Patienten mit bestimmten Hochrisikoprofilen werden in klinischen Studien oder mit Knochenmarktransplantation oder von vornherein mit anderen Substanzen behandelt. Hier ein Beispiel, was wir gegenwärtig in klinischen Studien erforschen. Ich möchte darauf nicht eingehen. Es ist eine Vielzahl von Substanzen, deren Wirksamkeit in Phase 1, 2 und zum Teil schon in Phase 3 Stunden Studien sich belegt hat. Zum Abschluss bleibt aber trotzdem, dass wir an unserer Beziehung, sowohl an der Arzt-Arzt-Beziehung, niedergelassener Bereich und Schwerpunktspitäler und Arzt-Patient-Beziehung, eigentlich immer mehr arbeiten müssen. Die neuen Therapieoptionen brauchen mehr Zeit, sie zu erklären, machen mehr Kontrollen notwendig. Und das ist ja gleichzeitig das, was wir immer weniger scheinbar zur Verfügung haben. Aber das, was unsere Patienten immer mehr, je mündiger sie werden, von uns verlangen. Das heißt, bitte weisen Sie uns Ihre Lymphom- und CLL-Patienten zu, zumindest einmal zu einer Abklärung. Ziel ist die Bestimmung der molekularen und klinischen Risikofaktoren. gemeinsam mit Ihnen, den Zuweisern, den Patienten und uns als Zentrum und den Angehörigen einen Therapiefahrplan zu erstellen und ein Entlassungsmanagement festzulegen. Sie können mich informal kontaktieren, einfach an meiner Handynummer anrufen oder unserem Kliniksekretariat der Klinik 1 für Innere Medizin, der Abteilung von Hämatologie, anrufen oder ein E-Mail schicken. Ja. In dem Sinn danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.